den Himmel, die Heiligkeit, die Reinheit, diese Tiefe, die von dir ausgeht. Ehren dich, ehren dich. Herr, mach uns zu Menschen, die immer mehr dich ausgerichtet, die ein Herz haben, das nur eins will, bei dir sein, dich erfreuen, dich lieben und deine Liebe empfangen und in deinem Frieden zu bleiben. Wir danken dir so sehr. Danke. Du suchst Orte. Du suchst Orte in diesem Land, wo du dich niederlassen kannst, wo du wohnen kannst. Herr, möge unser Herz ein solcher Ort sein. Möge unser Herz ein solcher Ort sein, der dich anzieht, zu dem du kommst und Wohnung nimmst und bleibst. Er sehnt sich danach, dass wir ihn immer mehr kennenlernen, wenn er kommt und wenn er sich offenbart, dass wir das mitkriegen, dass wir das spüren, dass wir darauf reagieren können. Er sucht Liebhaber. Halleluja. Lass uns noch ein bisschen Zeit nehmen, in das Wort Gottes zu gehen. Bitte schlag da mal auf. Daniel, Kapitel 11. Ich möchte hier nur einen Vers lesen. Nein, zwei. Zwei Verse, Vers 32 und Vers 33. Hier ist auch wieder diese Kombination von beiden Trends, von beiden Dingen, die geschehen, hier in Bezug auf das Volk Gottes, in Bezug auf die, die zu ihm gehören. Diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er, das bezieht sich hier auf den Antichrist, durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Wenn das so bleibt, wie ich das jetzt empfinde, vom Ablauf her, ich musste alles ganz umstellen, musste ganz anders irgendwie anfangen. Aber wenn es so bleibt, dann werde ich morgen anfangen, über diese Dinge zu sprechen, über die Verführung und vor allen Dingen natürlich über den Schutz vor Verführung. Was ist Verführung? Was ist das Wesen von Verführung? Und wer wird wie geschützt und wer bleibt außerhalb des Schutzes? Aber jetzt ist mein Fokus noch der wie heute Morgen. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Hier wird von Menschen gesprochen, die den Ruf des Heiligen Geistes gehört haben und die sich hinein haben nehmen lassen, einen Prozess der Vorbereitung. Und das Wichtigste dieses Prozesses der Vorbereitung ist, auf eine ganz tiefe und persönliche Art und Weise den Herrn selbst kennenzulernen. Das ist das Allerwichtigste, worum es geht. Und wir haben heute Morgen schon ein bisschen davon gehört, dass wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir seine Güte sehen, unser Herz wird geheilt von Misstrauen und wir werden befreit zu dieser wunderbaren Fähigkeit, die wir alle so sehnen, zu vertrauen, Gott zu vertrauen. Und wenn wir Gott vertrauen, wir werden auch fähig werden, Menschen zu vertrauen. Und wir kommen heraus aus dieser Isolation. Wir kommen heraus, weil er ein Werk der Wiederherstellung tut. Und hier auch, das sind diese Menschen, die ihn wirklich kennen. Wann immer das Wort im Alten oder im Neuen Testament von kennen oder Erkenntnis gebraucht wird, morgen habe ich Johannes 17,3 genommen, das ist das ewige, das göttliche Leben, Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Wenn immer dieses Wort kennen, erkennen, Erkenntnis gebraucht wird, dann ist das so wichtig für uns zu verstehen, dass das eine andere Betonung, eine andere Bedeutung hat, als wie wir heute das Wort Erkenntnis benutzen. In der Bibel erkennen, Gott zu erkennen und überhaupt dieses Wort erkennen, es redet immer von Kennen aus Erfahrung, aus persönlicher Erfahrung, aus persönlicher Begegnung. Es ist nie theoretisch angesammelte Erkenntnis, secondhand sozusagen, geborgt von jemand, der irgendwas erkannt hat, sondern es ist immer aus Erfahrung heraus. Gott möchte, dass wir ihn, sein Wesen, sein Herz, das, was ihn bewegt, seine Absichten und seine Haltung zu uns, zu anderen Menschen, zum Guten, zum Bösen und so weiter. Gott möchte, dass wir das wirklich kennen, dass wir ein Herz haben, das etwas davon erlebt, was in ihm ist. Das ist das Ziel dieses Prozesses der Veränderung, dass das, was in Gott lebt, dass es anfängt, in uns lebt. Du kannst das in so wunderbarer Weise sehen bei Paulus. Er sagte, mit Gottes Eifer habe ich um Gott, um euch geeifert. Das heißt, dass das, was im Herzen des Vaters ist, nämlich der Eifer für diese Gemeinde dort in Korinth, dass sie eine Braut werden für im Herzen des Vaters. Und davon, dieser Eifer fing an zu leben im Herzen von Paulus. Und er war bewegt und getrieben und motiviert und handelte aus diesem Eifer heraus. Und wenn er stark aufgetreten ist, wenn er sehr massiv war, wenn er Leute zurechtgewiesen hat, aus diesem Eifer heraus. Wenn er zart war wie ein Vater und die Leute gepflegt hat und liebevoll behandelt hat, aus diesem Eifer heraus. Was er getan hat, es war aus diesem Eifer heraus. Wollen wir wechseln? Halleluja. Aber ihr habt doch so verstanden, oder? Ist das nicht wunderbar? Was für eine Transformation. Das, was in dem Herzen des Vaters wohnt, soll Wohnung nehmen in uns. Das ist, was Paulus sagt. Die Liebe Gottes, die Liebe Christi bedrängt mich. Er war bedrängt, getrieben von der Liebe Gottes. Die lebt in ihm. Das war eine Erfahrung. Da möchte Gott uns hineinnehmen. Und ich weiß nicht, wo du da stehst, aber ich habe das Gefühl, ich bin ganz, ganz, ganz am Anfang. Und Paulus redet von den unausforschlichen Reichtümern Christi. Unausforschlich bedeutet nicht, man darf die nicht ausforschen, sondern man soll die ausforschen, aber man wird nie an ein Ende kommen. Es sind solche Tiefen und wir wachsen dort hinein. Es ist ein fortwährender Prozess ohne Ende, ohne Ende. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Wenn dieses Endzeit-Chaos hereinbricht über diesen Planeten, dann wird es Menschen geben, die Gott kennen. Und die mit seiner Autorität, aber auch mit seinem Erbarmen, mit großer Klarheit und großer Kraft erklären, warum geschehen muss, was geschieht. Und dass die Stunde des Gerichts die Stunde der Rettung ist. Es wird Menschen geben, die Gott kennen und die ihn vertreten und repräsentieren und die in seinem Namen sprechen. Und es wird viele andere geben, die diese Stimme des Heiligen Geistes nicht gehört haben, die auf diesen Ruf der Vorbereitung nicht gehört haben. Und weißt du, was passieren wird? Sie werden Anstoß nehmen an Gott. Kinder Gottes, die das Herz Gottes nie gesehen haben, Sie werden Anstoß nehmen an Gott. Und da wird eine humanistische Empörung aufstehen in ihrem Herzen. Wie kann ein liebender Gott solche Dinge tun? Weil sie sein Herz nie erkannt haben, weil sie nie verstanden haben. Weil er Liebe ist, muss er und wird er das Böse richten. Und wir haben einen starken Trend von einer seelischen, humanistischen Liebe, wo gerade das, was ich gestern Abend auch betont habe, dieses Gott als Richter zu sehen, total ausgeblendet wird. Und das wird eine Liebe, die ist unecht, die ist klebrig, die ist ekelig für jeden, der Gott anfängt, wirklich kennenzulernen. Sie ist unerträglich. Die Liebe Gottes ist immer kombiniert mit Liebe zur Wahrheit und mit totaler Ablehnung des Bösen. Das ist das Herz Gottes. Und wir sollen dort hineinwachsen. Und diese Menschen, die Gott kennengelernt haben, sie werden die vielen unterweisen. Sie werden Menschen wirklich zum Herrn führen. Nicht zu einer Kirche, nicht zu einer Gemeinde, nicht zu einer Konfession, nicht zu irgendeinem menschlichen Ersatz, sondern wirklich zu ihm. Und so wird die Ernte eingebracht werden, indem Menschen wirklich aufstehen und für ihren Gott sprechen, weil sie ihn kennengelernt haben. Und ich sage es wieder und wieder, weil das ist etwas, was so tief in mir drin ist. Die Zeit für die Vorbereitung ist jetzt. Die Zeit für die Vorbereitung ist jetzt. Das spielt keine Rolle, wie viele Jahre oder sogar noch Jahrzehnte das dauert. Jetzt, sagt der Heilige Geist, ist die Zeit der Vorbereitung. Und Vorbereitung heißt, ich mache mich auf und ich werde diesen Fokus ergreifen und nie wieder loslassen. Und ich werde Gott wirklich kennenlernen. Weil diese Kenntnis Gottes, das ist das Entscheidende, was unser Leben bestimmt. Wir leben entsprechend dem Bild, das wir von Gott haben. Erinnere dich an dieses Gleichnis, das Jesus gebracht hat in Matthäus 25 von den anvertrauten Talenten. Da waren die zwei, die haben die Chance genutzt und sie haben was getan mit dem, was ihnen gegeben wurde. Und dann gab es den dritten und der hat das vergraben. Und dann wird er zur Rede gestellt, weil dann sein Herr wieder zurückkommt und er wird zur Rede gestellt. Und dann gibt er diese Erklärung. Ich wusste, dass du ein harter und ungerechter Herr bist, der du erntest, wo du nicht gesät hast. Deshalb fürchtete ich mich. Eine falsche Sicht von seinem Herrn, eine totale Verkennung seines Wesens führte zu Angst. Und Angst führte zu einem verkehrten Verhalten, das Jesus faul und böse nannte. Und die Bosheit bestand darin, dass er niemals den Herrn kennengelernt hat und dass er ihm gemeine Dinge unterstellt, die überhaupt nicht in seinem Herzen sind. So, das gibt Jesus uns als ein Gleichnis, damit wir verstehen, ein falsches Gottesbild führt zu Angst und führt zu einem verkehrten Verhalten. Und Gott ist betrübt, wenn wir Angst haben vor ihm. Wir sollen keine Angst haben vor ihm. Wir sollen ihn ehren, wir sollen Respekt haben. Das nennt die Bibel Furcht des Herrn. Aber es hat nichts mit Angst zu tun. Sondern diese Furcht des Herrn, dieser Respekt geht zusammen mit sich bergen bei ihm und seine Nähe suchen und ganz nah an ihm dran sein. Und dazu lädt Gott uns ein. So, es geht darum, dass wir sicherstellen, dass der Heilige Geist ein Werk an uns tun kann und uns von diesen verkehrten Vorstellungen, von diesen verkehrten Bildern, die da hineingelegt worden sind, uns befreit und dass wir Gott sehen, wie er wirklich ist. In Psalm 17 gibt es eine interessante Formulierung. Psalm 17, ganz am Schluss im letzten Vers, Vers 15. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Hier kommen zwei Dinge zusammen, die für viele Gläubige nicht zusammengehören. Und das ist das Bild Gottes und Sättigung. Weil sie ein verkehrtes Bild haben von Gott. Weil sie unter einem Joch sind. Weil sie unter einem Leistungsdruck sind. Weil sie verkehrte Vorstellungen haben von dem, was von ihnen erwartet wird. Und sie lesen mit einer falschen Brille, einfach aus einem falschen Gottesbild heraus. Sie lesen das Wort Gottes und sie fühlen sich verdammt und sie fühlen sich gestresst und überfordert. Und sie empfinden, das sind ungerechte, harte Forderungen, die Gott dort an sie stellt. Und da ist ein Aufbegehren in ihrem Herzen gegen Gott. Aber die Idee, ihn anzuschauen und davon gesättigt zu sein, das ist so weit weg von ihnen. Weil sie ein verkehrtes Bild haben. Aber wenn wir das Bild haben, das die Bibel uns gibt, dann verstehen wir, Gott anzuschauen ist das Schönste und Erfrischendste und Belebendste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann. Und ich will noch mehr Anleitung geben. Ich habe ein bisschen davon heute Morgen gemacht, aber ich will das noch vertiefen und will noch wesentliche Aspekte dazu tun. Und ich will euch lehren aus dem Wort Gottes, wie man Gott sehen kann. Wenn du das in der Bibel anschaust, dann siehst du, dass es viele, viele Menschen gab, die Gott gesehen haben. Nicht mit ihren physischen Augen. Wir müssen verstehen, es gibt zwei Arten von Sehen. Es gibt das Sehen mit den physischen Augen. Und dann gibt es geistliche Augen, Augen des Herzens. Und Gott wird nicht mit physischen Augen wahrgenommen, aber Gott wird wahrgenommen mit Augen des Herzens. Und wir können lernen, dass diese Augen geöffnet werden. Wir können lernen zu sehen, was Gott gerne möchte, was wir sehen sollen, nämlich sein wunderbares Wesen. Im Psalm 16 findest du im Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Festigkeit, Beständigkeit, Unerschütterlichkeit ist eine der wertvollen Segnungen, die aus dieser Erfahrung kommen, dass wir ihn wirklich im Geist wahrnehmen. Und Gott wird am Ende der Tage in diesem Endzeitchaos, in diesen Gerichten, er wird ein Volk haben, und die werden sich auszeichnen durch Furchtlosigkeit, durch Unerschütterlichkeit. Und sie werden den Himmel auf Erden repräsentieren. Sie sind wie Anlaufstellen, wo man einen Andruck kriegt, einen Vorgeschmack kriegt, eine Ahnung kriegt oder mehr als eine Ahnung. Eine Präsentation des Himmels. Und weil Menschen das sehen werden, werden sie wissen, es gibt diesen Himmel. Und sie werden die Rettung annehmen. Psalm 46 gibt eine Beschreibung dieser Endzeitgemeinde. Und lass uns das einmal anschauen, das ist so wunderbar. Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten, reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Des Strömes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Das ist die Gemeinde, nicht im Himmel, sondern auf der Erde, mitten im Endzeitchaos. Und gewaltige Erschütterungen passieren. Und sie sind erfreut. Und sie haben Sicherheit. Und sie haben Geborgenheit. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Nationen toben, Königreiche wanken. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Halleluja, Halleluja. Letzter Vers hier unten noch. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Das ist ein Bild für die Gemeinde in diesen Endzeiterschütterungen. Wir werden aufblicken und wir werden uns freuen, dass das Ende nahe ist und dass das Reich Gottes dabei ist, wirklich durchzubrechen. Und alle, die wollen, sind herzlich eingeladen und sie dürfen mit hineinkommen. Und diese Stadt hat bewegliche Mauern.
Und wenn Leute aufgenommen werden, dann dehnen sich die Mauern weiter aus. Niemand muss draußen bleiben. Da wird nicht einer klopfen an die Tür und sagen, ja, ist kein Platz mehr, ich möchte gerne rein, aber es geht nicht mehr. Diese Tür, solange wie diese Gnadenzeit da ist, diese Tür der Gemeinde wird geöffnet sein. Aber wer drin ist, wird Schutz haben. Maleachi sagt, es wird noch einmal ein Tag kommen, wo man den Unterschied sieht zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, wo diese Formulierung herkommt, den Unterschied zwischen zu sehen, zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Das hat Gott viele Male benutzt, selber diese Formulierung, als er angekündigt hat, die Plagen in Ägypten. Und da ist eine gewaltige Parallele zwischen dem, was in Ägypten passiert ist, als Israel herausgeholt wurde durch die starke Hand Gottes und Pharao und alle Götter Ägyptens gedemütigt worden sind. Und das Gleiche wird geschehen, wenn das Volk Gottes aus dieser Erde herausgerissen werden wird. Da werden gewaltige Plagen über diese Erde kommen. Und Gott hat diese Plagen gegeben, aber das Volk Gottes war geschützt. Es war geschützt. Und Gott sagt, ich tue das, damit man den Unterschied sieht zwischen dem, der mir dient und dem, der mir nicht dient. So mitten in den Plagen konnten die Ägypter sehen, dass die Kinder Gottes etwas hatten, was sie auch gerne hätten. Und Maleachi sagt, es wird noch einmal einen Tag geben. Und das ist dieser Tag, und das wird nicht ein 24-Stunden-Tag sein, sondern diese Zeitperiode am Ende der Zeiten, wenn die schlimmste Erschütterung und die schlimmste Drangsal, die jemals über diesen Planeten gekommen ist, wenn sie sich ereignen wird. Jesus sagt, es wird das Schlimmste sein, was jemals die Menschen erlebt haben. Und in diesem Allen wird es ein fröhliches, zuversichtliches Volk geben, die Gott preisen und die keine Angst haben. Halleluja. Und das ist die Gemeinde. Das ist ein wunderbarer prophetischer Psalm, dieser Psalm 46. Und er beschreibt die Gemeinde, die Stadt des Herrn. Und was ist dort? Die Gegenwart Gottes. Und da ist Erfrischung durch den Strom Gottes, der fließt durch diese Stadt hindurch. Halleluja. Halleluja. Und das Wort Gottes ist uns gegeben, dass wir es bringen zum Heiligen Geist und dass der Heilige Geist aus dem, was wir hier lesen, was einfach nur bloße Worte sind, Erfahrung machen kann. Saft, Kraft, Erfahrung, Gewissheit und Leben machen kann. Dafür ist das Wort uns gegeben. Es ist wie eine Straßenkarte. Ja. Du weißt, dass da ein gewaltiger Unterschied ist zwischen einer Landkarte, die eine schöne Landschaft irgendwie zeigt, oder diese Landschaft selber zu sehen. Aber diese Straßenkarte kann dir helfen, den Weg zu dieser Gegend zu finden und durch diese Gegend zu kommen. Aber du kennst das aus Urlaubsreisen oder sonst irgendwie, ja. Auf der Karte irgendwie, das ist alles sehr eindimensional. Aber wenn du dann einmal durchgefahren bist und hast diese wunderschöne Gegend genossen und dann schaust du wieder die Karte an, dann weißt du, was der Unterschied ist zwischen der Karte und dem, was du gesehen hast an Landschaft. Und die Bibel, so sehr wir sie schätzen und so wichtig sie ist und so sehr sie unser Maßstab ist, die Bibel ist nicht ein Ziel in sich selber, sondern die Bibel ist uns gegeben, um Gott kennenzulernen. Und wir kommen zu ihm, wir bleiben nicht beim geschriebenen Wort stehen. Alles, was wir sagen und was wir tun und was wir lehren, muss belegbar sein mit dem geschriebenen Wort. Aber das geschriebene Wort ist nicht das Endziel, sondern die Herrlichkeit Gottes, die wir schauen, die wir genießen, die wir erleben, die uns erfrischt und die uns alles gibt, was wir brauchen. Das ist das Ziel. Und dafür ist das Wort Gottes uns gegeben. Das heißt nicht, dass die Bibel nicht wichtig ist. Sie ist überaus wichtig. Und wer die Bibel ignoriert und wer das geschriebene Wort missachtet, er wird auf seinem Weg in die Herrlichkeit Gottes nicht weit kommen und wird sehr bald irgendwo falsch abbiegen und wird in ganz verkehrte Gefilde hineinkommen. Wir brauchen das geschriebene Wort. Aber das Ziel ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ihn zu erleben. Und das ist so wichtig, dass unser Verstand das aufnimmt und dass wir da alte Barrieren wirklich brechen, weil wir in einer Kultur leben, die über Jahrhunderte, hier ebenfalls im europäischen Raum, über Jahrhunderte uns gewarnt hat und uns Angst gemacht hat und das komisch gemacht hat und verdächtig gemacht hat, emotionale Begegnungen mit Gott zu haben. Und die wenigen, die es gehabt haben, die nennen wir abfällig Mystiker. und irgendwie komisch und seltsame Leute. Und das waren die, die von der etablierten Kirche über all die Jahrhunderte verfolgt worden sind. Aber sie haben Schätze gehabt, ob das Madame Guyon gewesen ist oder dieser Lawrence oder was ist, so viele Leute hat es gegeben. Und heute kommen diese Schriften hervor und eine größere, breite Masse fängt an zu sehen, hey, das ist eigentlich, was Gott sowieso immer vorhatte. Das ist, worum es geht. Gott möchte uns in Begegnungen, in Erfahrungen mit ihm hineinbringen. Es reicht nicht aus, dass wir nur ihn für möglich halten. Es reicht nicht aus, dass wir irgendwie wissen, er ist da, oder wir haben die Gewissheit im Herzen, wir werden eines Tages bei ihm sein. Es gibt so viel Tieferes und so viel Schöneres, hier und jetzt schon zu erleben. Und das ist die Gegenwart, die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes. Und immer wieder sehen wir das, wenn du erstmal anfängst, daraufhin die Bibel zu untersuchen, du wirst erstaunt sein, wie viele Male eigentlich von emotionalen Erfahrungen die Rede ist. Sogar die, die vor diesen emotionalen Erfahrungen warnen, benutzen diese Schriftstellen, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wie kann man denn das schmecken? Das sind doch Gefühle, das sind doch keine, wir haben doch nicht buchstäblich irgendwas zu essen, das sind doch Dimensionen, die wir gefühlsmäßig erleben. Und da, weil wir sowieso eine Angst vor Fanatismus haben und Angst vor dem Schwarmgeist hier noch speziell in Deutschland. Wir brauchen das geschriebene Wort, bis das wirklich tief in uns drin ist. Gott will, dass wir ihn fühlen. Gott will das. Ich bin nicht komisch, wenn ich dieses Verlangen habe, sondern ich fange an, normal zu werden. Und Gott sagt, herzlichen Glückwunsch, die Richtung stimmt. Wir sind nicht komisch, wir sind nicht extrem und wir werden auf keinen Fall da landen, dass wir uns nur um uns und um unsere Gefühle drehen. Das wird nicht so sein, weil das Herz Gottes uns bewegt zur Dienerschaft, zur Hingabe, zu leiden, zu opfern und etwas zu tun für andere Menschen. Das sehen wir bei Paulus. So, wir müssen nicht Angst haben, wir sitzen dann nur noch in unserem Zimmerchen und wir genießen irgendwie nur noch die Gegenwart Gottes und weiter nichts. Das ist eine Karikatur von Mystikern, das hat mit Bibel überhaupt nichts zu tun. Halleluja. So, wir nehmen das Wort Gottes und wir finden solche Aussagen, die von diesen tiefen, sättigenden, befriedigenden Begegnungen mit dem Herrn sprechen und wir nehmen diese Dinge als eine Waffe, als etwas, womit wir uns durch dieses Dickicht der Traditionen durchschlagen, wie eine geistliche Machete, gehen wir durch diesen Dschungel der Traditionen und wir hauen uns diesen Pfad wieder in die Gegenwart Gottes, wo wir ihn genießen können und wo wir belebt und erfrischt werden und fit gemacht werden und wo wir immer wieder bekommen, was wir nur von ihm kriegen können. Wenn Menschen ausbrennen im Dienst, warum? Weil sie geben, was sie nicht von ihm bekommen haben, weil sie nicht im Balance leben. Gott will nicht, dass wir etwas geben, was wir nicht von ihm bekommen haben. Gott erwartet nicht, dass wir unsere Gesundheit ruinieren und uns kaputt machen und bis zum Burnout und danach dann wollen wir von Gott und von seinem Wort und von Gemeinde nichts mehr wissen. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Wenn Menschen ausbrennen, dann deswegen, weil sie jahrelang auf eine humanistische Art und Weise gedacht und gelebt haben, wie Gott das nie vorhatte. Und wenn jemand im Burnout ist, er muss umkehren, er muss Buße tun über seine mangelnde Balance und über seinen Stolz, weil er nämlich meinte, er kann endlos geben und er kann die Menschen beglücken und ihnen etwas geben. Und das ist ein großer Irrtum. Wir können nur geben, was wir von Gott empfangen haben. Und darum müssen wir in dieser Balance leben. Und wir lernen dieses Empfangen und das, was wir bekommen haben, das geben wir. Halleluja. So, mach dich auf die Reise durch die Bibel und fang an, solche Dinge zu finden und dann nimm das für dich und sag nicht nur, ach, das ist ja ein schönes, nettes, frommes, poetisches Gedicht. Das ist ja schön, dass er das so ausdrücken konnte. Sondern mach dir einmal klar, da wird von Erfahrungen geredet. Und dann fügst du dem Ganzen hinzu, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn David, der war der Erste, der diese Dinge wirklich erforscht hat und eine Theologie über die Herrlichkeit Gottes entwickelt hat, wenn David diese Dinge gehabt hat, dann will ich es auch haben. Weil er ist der Prototyp des neutestamentlichen Gläubigen, er ist der Vorläufer. Er hat uns gezeigt, was es gibt in Gott. Und dann sagt er, Leute, mir nach. Das ist, was er vom Himmel her sagt. Und darum sind diese Dinge aufgeschrieben, um uns Hunger zu machen, um uns auf den Geschmack zu bringen, um uns zu sagen, oh, das klingt zu gut, als dass ich das verpassen könnte. Psalm 36 gibt es so etwas Wunderbares. Psalm 36, Vers 8. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügel Schatten, Geborgenheit, Schutz, Sicherheit. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Bevor du hier zu schnell irgendwie aus unserer Prägung der Kultur heraus irgendwie mit Abwehr und Ekel reagierst, mach dir klar, für damalige Verhältnisse, das Fett war das Allerkostbarste, das war das Allerbeste. Können wir heute nicht nachvollziehen, wir schneiden es weg und tun es beiseite, wenn wir was finden am Braten. Aber es ist ein Bild. Und das war das Allerköstlichste. Es gibt heute noch Kulturen, wo das so ist. Wenn du nach Asien gehst, da kriegst du Hammelfleisch, da ist mehr Fett als irgendwas anderes dran. Und die denken, das ist Delikatesse, die sie dir vorsetzen. Und du sagst, Herr, schenk mir Gnade. Und dann beißt du dich da durch dieses Zeug durch. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr in ein Haus kommt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Jawohl. Dann braucht man Gnade. Dann muss man sagen, okay, du bist jetzt hier bei mir, du hilfst mir. Oder vielleicht machen sie noch so ein Festessen und sie präsentieren dir noch so einen Schafskopf. Und dann darfst du das Beste essen, das ist das Auge. Der Herr hilft. Der Herr hilft uns durch. Sie laben sich. Bitte konzentriere dich jetzt nicht auf Fett, sondern auf Laben. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Halleluja. Der Strom seiner Wonnen. Da fließt ein Strom, das ist die Güte Gottes, die Freundlichkeit Gottes, das Wohlwollen Gottes. Und dieser Strom fließt und du bist eingeladen zu diesem Strom. Geht das Licht aus hier? Okay. Und wir können uns tränken an diesem Strom. Was für ein fantastisches Bild. Unser Gott ist ein zufriedenstellender, ein sättigender, ein lustgebender Gott. Das ist, was wir sehen an dieser und an vielen, vielen anderen Schriftstellen. Übrigens, gerade erst vor kurzem, jetzt ist mir dieses Wort noch viel lieber als vorher, habe ich entdeckt etwas ganz Interessantes. Wörtlich bedeutet dieses Wort Wonnen hier, das ist ja im Deutschen irgendwie nicht mehr so ganz aktuell, aber vom Hebräischen, weißt du, was dieses Wort bedeutet? Halt dich fest. Liebeslust. Ich meine, ganz irdisch, ganz körperlich. Als Gott kommt zu Abraham und zu Sarah und sagt, du wirst noch mal ein Baby haben, sagt Sarah, sollte ich in meinem Alter noch einmal der Liebeslust frönen? Da benutzt sie das gleiche Wort, was hier im Psalm 36 von dem Strom der Wonnen hier handelt. Halleluja. Es gibt heilige Ekstase in Gott. Und es wird Zeit, dass wir das mal so nennen. Und dass wir uns nicht dafür entschuldigen. Gott zu begegnen, seine Gegenwart, seine Nähe zu erfahren, ist das Herrlichste und Befriedigendste und Erfrischendste, was es überhaupt nur geben kann. In diesem und in dem zukünftigen Leben. Und der Kampf in der Endzeit geht um dein Herz. Und entweder wird dein Herz gesättigt und erfüllt und befriedigt sein in der Beziehung zu Gott. Oder dein Herz wird ausgefüllt von Götzen. Da gibt es keine Neutralität. Entweder oder. Und es geht um ein Herz, das an Gott hängt. Es geht um ein Herz, das vertrauen kann, das Gott ernst nimmt und das sich an ihm festhält und das mit ihm in Übereinstimmung ist. Jesus bringt dieses Gleichnis, ich will da jetzt nicht weiter reingehen, über diese bittende Witwe, die kämpft, weil sie ihre Rechte kennt. Aber dann sagt er, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt, diesen Glauben auf Erden. Das heißt, diese totale Übereinstimmung, wo man sagt, ich kenne Gott, ich weiß, was er für mich vorgesehen hat, ich lasse nicht locker, ich bin nicht gleichgültig, sage ich, naja, wenn er will, dann will er, und wenn er nicht will, dann will er nicht, ist mir auch egal, sondern diese Entschiedenheit, dieser Feuer, dieser Eifer, diese Dringlichkeit, das, was diese bittende Witwe dort ausgelebt hat. Und Jesus sagt, wird der Sohn des Menschen diese Art von Glauben, die wirklich Gott kennt und die nicht locker lässt und die sich mit nichts anderem abspeisen lässt, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden. Und ich weiß nicht, was du für eine Bibelübersetzung hast, aber ich habe eine revidierte Elberfelder und die habe ich noch einmal revidiert und da gibt es ein paar Stellen, da habe ich noch einen Kommentar dazu geschrieben. An einer Stelle im Psalm heißt es, wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Da steht bei mir hinter ich. Amen. Und bei Lukas 18, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt auf Erden? Da steht bei mir, ja, bei mir. So eine Frage darf man nicht unbeantwortet lassen. Da muss man sagen, Herr, mit deiner Gnade wird es möglich sein und ich werde meinen Teil tun. Ich will da hinein, ich will das haben. Wir müssen lernen, das Wort Gottes anzuwenden auf unsere Situation. Nicht immer sagen, ja, ist ja schön, dass der David die Wonnen gehabt hat. Ist ja wunderbar, freue ich mich für ihn. Hat er auch ein nettes Gedicht darüber geschrieben. Das können wir heute lesen, da haben wir eine nette Andacht. Nein, das reicht nicht. Sondern wir sagen, Gott, hier ist der Nächste, der Hunger hat. Und wenn es David gehabt hat, dann muss es einen Weg geben, wie ich es auch bekomme, weil du hast keine Lieblinge. Und ich bin jetzt hier und ich suche und ich frage und ich werde lernen, dein Angesicht zu suchen und dein Herz zu berühren. Ich werde lernen, wie Paulus das sagt, dich zu suchen und tastend zu fühlen. Apostelgeschichte 17, tastend fühlen. Der Heilige Geist entschuldigt sich nicht dafür, dieses Wort zu gebrauchen, Gott zu fühlen. Und wenn man Gott fühlt, was fühlt man denn da? Traurigkeit, Bedrückung, Entmutigung, Stress. Nein, das ist nicht der Gott der Bibel. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle, weil er ist pure, reinste Freude. Und diese Quelle wird erschlossen werden von denen, die suchen. Und das wird uns Kraft geben, durch diesen Wahnsinn, der vor uns liegt, durchzugehen. Und dabei selber nicht durchzudrehen. Das ist das Einzige, was uns helfen wird, da durchzugehen, ohne verrückt zu werden. Wir werden das sehen, dass Menschen wegen des Leides, wegen des Chaos, wegen der Schutzlosigkeit und der Not und des Elends, die sie auf den Straßen tagtäglich sehen, die drehen durch. Die werden durchdrehen. Die werden nicht mehr damit klarkommen. Und die Gegenwart Gottes, sein strahlendes Angesicht, wird unser Schutz sein. Und wir werden fähig sein, wie die barmherzigen Samariter, durch dieses Zeug durchzugehen und den Willen Gottes zu tun, um Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wie der barmherzige Samariter, da liegen die Leute halb totgeschlagen. Aber Gott gibt uns die Salbung, ihnen zu dienen. Halleluja. Und die Gemeinde wird ein Ort der Heilung werden, ein Ort der Wiederherstellung, weil dort der Vater zu sehen ist, weil dort der Vater genossen wird, weil er dort wohnt und die Verwundeten werden dorthin gebracht und werden dort Heilung und Hilfe bekommen. Die Gemeinde wird ein Ort der Heilung werden. Jetzt ist es manchmal noch ein Ort, wo schlimmere Verletzungen geschehen als in der Verwandtschaft oder auf dem Arbeitsplatz oder sonst wie in der Welt. Aber das wird sich ändern durch die Offenbarung des Vaters, worüber wir gesprochen haben. Jesus sagt, ich mache den Namen Gottes bekannt und ich werde fortfahren, ihn bekannt zu machen. Und der Vater wird erkannt werden, es wird Vaterhäuser geben. Gemeinden werden Vaterhäuser werden, wo die Zerlumpten von den Schweinen, die halb totgeschlagen, zurückkommen können und wo sie heil werden. Es wird ein Ort der Heilung werden. Eine Endzeitprophetie über die Gemeinde heißt, und an diesem Ort werde ich Frieden geben, weil der Rest der Welt in Chaos ist. Aber da wird Frieden sein. Sagst, wie soll das möglich sein, wenn alles drunter und drüber geht? Gott ist mächtig. Ein paar Engel um uns herum und hier wird Frieden sein. Und da draußen tobt die Schlacht. Aber hier wird Frieden sein. Gott wird mächtige Engel geben zum Schutz und zur Bewahrung der Gemeinde. Und in ihrem Schutz werden wir feiern. Und Gott wird den Tisch decken im Angesicht unserer Feinde. Halleluja. Das ist die Endzeitgemeinde. Es ist nicht nur alles wunderbar, es ist wunderbar und es ist schrecklich zugleich. Es ist beides. Und deswegen irren die, die nur das große Chaos und das große, die große Not und all das Schlimme und Furchtbare sehen, aber die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Beides finden wir im Wort zusammen. Die Herrlichkeit, die herabkommt, und die Dunkelheit, die sich lagert über den Völkern. Beides finden wir und beides wird da sein. Und die Stunde, wo die Gemeinde die Herrlichkeit Gottes erlebt, ist die Stunde der größten Not auf diesem Planeten. Beides findet zur gleichen Zeit statt. Und diese Herrlichkeit kommt, wenn wir uns darauf vorbereiten. Steh auf und werde Licht. Und bei diesem Punkt sind wir jetzt Licht werden. Wie werden wir Licht? Indem wir uns öffnen für das Licht Gottes. Hier siehst du gleich noch Vers 10. Bei dir ist die Quelle, der Quell des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist Licht und wir kommen in seine Gegenwart. Wir sehen das Licht. Und wir werden eine Menge Dinge sehen, die wir abzulegen haben, eine Menge Dinge, die wir hinzuschütten haben vor ihn, eine Menge Asche, die wir ausschütten, aber für die Asche, die wir hingeben, gibt er uns Schönheit. Er wird die Gemeinde herrlich machen. Er wird sie sich selbst verherrlicht darstellen und sie wird ihn repräsentieren. Und so wie Jesus den Auftrag hatte, den Vater darzustellen und zu repräsentieren und er ohne Lüge, ohne Übertreibung sagen könnte, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und dann sagt er zur Gemeinde, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und der Tag wird kommen, wo die Gemeinde in das Bild Jesu umgestaltet sein wird. Paulus hat es geglaubt, Jesus hat es geglaubt, ich glaube es auch. Und wenn du die Bibel glaubst, dann hast du keine andere Wahl, du wirst es auch glauben. Es wird möglich sein. Heute der Glaube an eine Veränderung, wo in sichtbarer Weise das Bild Jesu hervorkommt, das Wesen Jesu. Dieser Glaube ist fast am Boden. In manchen Kreisen ist Heiligung schon ein schlimmes Wort geworden. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Es wird kommen. Gott wird eine solche Gemeinde haben. Und der Tag wird kommen, wo der Himmel aufgeht, wie bei Jesus am Beginn seines Dienstes. Der Himmel tut sich auf. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das zweite Mal, die Stimme vom Himmel sprach, du bist mein lieber Sohn und das ist mein lieber Sohn, ihn sollt ihr hören. Und die Gemeinde wird in die Reife kommen, wird in die Ebenbildlichkeit Jesu kommen und sie wird der Welt sagen, wenn ihr uns seht, seht ihr Christus. Kommt! Schaut an, wie wir leben. Schaut an, was wir haben. Schaut an, was ihr wahrnehmen könnt, wenn ihr zu uns kommt. Das ist das Reich Gottes. Das ist Wahrhaftigkeit. Das ist Demut. Das ist Barmherzigkeit. Das ist Echtheit. Das ist Heiligkeit. Wir leben das Reich Gottes. Wir demonstrieren das Reich Gottes. Und dann werden sie rennen. Dann werden sie rennen. Der Grund, warum sie jetzt nicht rennen, weil sie so wenig von Christus sehen. Aber das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Halleluja. Und es beginnt, wenn wir diesen Ruf des Heiligen Geistes hören. Und wenn wir erlauben, dass Gott sein Herz mitteilen kann und dass wir davon erfüllt werden und geprägt werden. Versuch mal, Zephania zu finden. Wer es hat, sagt die Seitenzahl. Ja, genau. Haggai, Zephania, da ist er. 1136 in meiner Bibel. Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Halleluja. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Hier wird offenbar, wie Gott fühlt über uns. Halleluja. Er ist ein rettender Held in unserer Mitte. Und er freut sich über seine Kinder in Fröhlichkeit. Es wird Zeit, dass der Heilige Geist dieses alte, angstvolle, bedrohliche Bild über Gott auslöscht und dass wir den Gott der Bibel sehen mit einem Lächeln, der sich freut, der schaut auf seine Kinder in Fröhlichkeit. Und da sitzt du da und sagst, ja, aber wenn er mich etwas genauer anschauen würde, da würde ihm das Lachen vergehen. Mit einer solchen Reaktion würden wir nur beweisen, dass wir sein Herz überhaupt nicht kennen. Gott sagt nicht, ich freue mich über alles, was du tust. Gott sagt, ich freue mich, weil du mein Kind bist. Und er kriegt fertig, was wir nur von ihm lernen können und was wir auch lernen müssen, um zu dienen Menschen, um Verletzten zu helfen, um Menschen aufzurichten. Wir müssen das lernen, das ist so notwendig. Und nur Gott kann dieses Wunder wirken, dass wir die Person trennen können von ihren Untaten. Und dass wir sagen, diese Person ist kostbar und wertvoll und Jesus ist für sie gestorben. Der Vater will diesen Menschen bei sich haben. Aber das Zweite ist auch wahr, er wird diese Person verändern. Und er wird sie freisetzen und frei lieben und wird helfen, all diese Dinge beiseite zu tun. Gott kriegt das fertig. Über uns als Person sich zu freuen. Wir müssen das immer wieder sagen. Und wir müssen sagen, ich kann kaum glauben, wie das geht, aber ich weiß, das ist, was die Bibel sagt. Wenn es so ist, dann ist es so. Und ich glaube das. Und ich fange an zu glauben, dass Gott sich über mich freut. Das Herz tut sich so schwer, das zu glauben. Deswegen müssen wir helfen. Wenn unser Herz uns verdammt anklagt, dann bringen wir unser Herz vor ihm zur Ruhe. Vor ihm ist wichtig. Wir nehmen das Wort in seine Gegenwart und sagen, so bist du zu mir. Und ich glaube es. Und ich nehme es. Und ich ergreife es. Und alles andere, was dem entgegenspricht oder sich damit nicht identifizieren will, das erkläre ich zu meinem Feind. Ich rechne mit dem, was du gesagt hast. Das ist die Wahrheit. Und irgendwelche Gefühle oder Ahnungen oder meinetwegen auch sogar anscheinend Gewissheiten, die mit diesem Wort nicht übereinstimmen, erkläre ich zu meinem Feind. Und ich stimme mit Gott überein. Ich sage, was er sagt. Und wenn der Feind sagt, ja, das ist ja Hochmut, sage ich, bitte beschwer dich bei ihm. Ich tue nur, was die Bibel sagt. Ich stimme mit Gott überein. Ich sage, was er sagt. Es darf ja wohl noch erlaubt sein, zu sagen, was er sagt. Amen. Halleluja. Ein jauchzender Gott. Ein jubelnder Gott. Ein Gott, der sich freut. Ein Gott, der genießt. Guck mal, er schweigt in seiner Liebe. Was ist das denn? Er nimmt dich, er drückt dich. Und sagt erst mal eine lange Zeit gar nichts. Und er genießt dich. Kannst du das leicht annehmen, dass Gott dich genießt? Oder sagst du, ich weiß nicht. Bei mir, ehrlich, da gibt es nichts zu genießen. Gott ist Gott und wenn er sagt, er genießt, dann sagst du nicht, ja, das sagt er nur aus therapeutischen Gründen. Damit ich nicht zu sehr in meiner Traurigkeit versinke. So wie Leute Lob nicht annehmen können. Früher, ich war so voller Misstrauen, Leute haben mich gelobt. Und ich habe gewusst, die meinen das gar nicht. Die sagen das nur, um mich irgendwie noch ein bisschen aufzufangen, weil ich jetzt total abstürze, weil ich weiß, ich habe den größten Blödsinn gemacht. Und das war total daneben. Und dann sagen, du, das war wirklich klasse. Ich sage, ja, ich weiß. Nein, wenn Gott sagt, er genießt uns, dann genießt er uns. Und wenn du sagst, ich kann es nicht glauben, dann änder dein Bekenntnis und sage, ich fange an, es zu glauben. Ich mache mich eins. Gott ist Gott und Gott kann über mich sagen, was er will. Und wenn Gott sagt, er genießt mich, was kann ich anders machen, als sagen, er genießt mich? Und wenn wir das tun, vor ihm, unser Herz vor ihm stillen, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur hier in der Sommerbibelschule, sondern immer wieder, jeden Morgen, unser Bild, wie er ist, wird sich verändern. Nicht er wird sich verändern, unser Bild wird sich verändern. Und dann wachen wir auf und dann sind wir gesättigt an seinem Bild. Der Grund, warum wir manchmal nicht gesättigt sind, weil wir ein falsches Bild haben. Wir haben den Staatsanwalt. Wir haben den, der es liebt, uns bei Fehlern zu erwischen. Der hofft, wir würden doch was falsch machen. Und da holt er schon aus und schlägt zu, weil er so liebt zuzuschlagen. Das ist Das ist eine Karikatur, die der Teufel gemalt hat auf unser Herz. Und das Wort Gottes ist stark genug, diese alten Bilder aufzulösen, wegzuwaschen und ein neues, wahrhaftiges Bild zu malen. Und was wir zu tun haben, ist unser Herz zu bringen, jeden Tag. Und zu sagen, das ist die Wahrheit. Und ich erwähle es, ich glaube es, ich danke dir. Es ist so. Und ich sehe einen Gott, der sich freut über mich. Manche Leute haben keine Lust zu beten, weil sie einen Gott sehen mit Sorgenfalten auf der Stirn. Der kriegt die Krise, wenn du aufwachst. Und du fängst an, ihm zu dienen und sagst, das soll Lobpreis sein? Ich bitte dich, verschone mich mit diesem Geplärre. Kein Wunder, dass wir nicht motiviert sind. Der Heilige Geist wird uns helfen, den Vater zu sehen, wie er wirklich ist. Wir alle brauchen da Hilfe. Wir alle haben an der Stelle einen gewissen Schaden. Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Er sandte sein Wort und heilte sie. Gottes Wort ist uns gegeben, um ein neues Bild über Gott zu haben. Komm, ich zeige euch noch einen anderen Leckerbissen. Jeremia 32. Das ist so etwas Schönes. Und ich ziele hier auf den Schluss ab, aber ich lese mal den ganzen Vers, weil der so gut ist. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Jeremia 32, Vers 40. Dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Das ist die Ehrfurcht, bitte, ja, nicht Angst. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Sieh durch das Wort Gottes einen Gott, der nicht nur Gutes tut. Das ist schon viel. Aber wir haben einen Gott, der, wenn er Gutes tut, sich noch darüber freut. Da sind Welten dazwischen, zwischen einem, der Gutes tut und einem, der sich freut, Gutes zu tun. Da sind Welten dazwischen. Vielleicht hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass du irgendein Werkzeug oder etwas ausleihen musstest. Ich musste meine Mischmaschine vom Nachbar ausleihen. Ich wusste, er hat die, die ich brauche, ich habe sie nicht. Aber ich wusste nicht, wie willig er ist. Und sein Gesicht, als ich ihn gebeten habe, die Maschine mir zu geben, ist ziemlich entgleist. Und ich dachte, gut, dass ich das vorher nicht gewusst habe. Er hat mir die Maschine gegeben. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch einmal fragen würde. Aber stell dir vor, der hätte mit offenen Armen mich empfangen. Er hat gesagt, ach, du brauchst meine Mischmaschine. Na klar, die gebe ich dir gerne. Und du, das macht mir echt Spaß, dir zu helfen. Brauchst du noch irgendwas anderes? Wenn ich das in Erinnerung habe, wenn immer ich irgendwas brauchen würde, ich würde leichtfüßig wie ein Reh, würde ich über die Straße gehen zum Nachbarn nach drüben und sagen, ich gehe wieder und mache meinen Nachbarn glücklich. Weil er wird glücklich, wenn er mir helfen kann. So, hier habe ich eine neue Gelegenheit, dass er wieder glücklich sein kann. Gott sagt, es wird mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Er gibt nicht nur Gutes, sondern sein ganzes Herz geht damit rein und sagt, das tue ich so gerne. Wenn wir einen solchen Gott sehen, ihr Lieben, dann wird Bitten eine andere Geschichte. Dann wissen wir, er meint es gut mit uns. Und Gott möchte, dass wir ihn so sehen. Und er leidet darunter, dass der Teufel es geschafft hat, so einen ernsten und griesgrämigen und unfreundlichen und abweisenden und strafenden Gott uns vor Augen zu malen. Gott ist voller Wohlwollen. Du sagst ja, aber was ist mit dem Zorn Gottes? Da gibt es Zorn Gottes. Ja. Und dieser Zorn Gottes ist auf die Sünde gerichtet. Und wenn du Gottes Herz kennenlernst, dann sagst du, ja, Halleluja, Gott, das ist richtig so. Das ist gut so. Das ist gut so. Gieß deinen Zorn aus auf alles in meinem Leben, was dir missfällt. Weil der Zorn Gottes ist nicht gegen dich gerichtet, dich zu verdammen, sondern dich freizusetzen von dem, was dich knechtet und was dich kaputt macht. Und der Zorn Gottes ist deswegen da, weil Gott dich lieb hat. Darum ist der Zorn Gottes da. Sag, ich liebe dich zu sehr. Ich will nicht, dass du ein geteiltes Herz hast und vor den Götzen dich niederwirfst und dann nicht mehr fähig bist, meine Liebe zu genießen. Das ist, was dahinter ist, hinter seinem Zorn. Halleluja. Ein gutes Tun der Gott. Halleluja. Und sein Ziel ist, dass wir seine Freude erleben. Nicht nur er hat diese Freude, sondern er will, dass wir seine Freude erleben. Amen. Jesus sagt, diese Worte habe ich geredet, damit sie meine Freude haben. Sie sollen nicht nur Freude haben, wir sollen die Freude Jesu haben. Das heißt, unsere Kapazität, Freude zu erleben, muss erstmal enorm geweitet werden auf das Niveau von Jesus. Dass wir fähig werden, seine Freude zu erleben. Er hat nicht gesagt, eure kleine, mickrige Freude, die peppe ich ein bisschen auf. Ich gebe euch meine Freude. Das ist der Jesus der Bibel. Der redet Worte nicht um zu verdammen, sondern um Freude zu geben. Seine Freude. Wenn du die Schriftstelle dafür haben möchtest, das war Johannes 17, Vers 14. Jesus sagt zum Vater, diese Worte habe ich geredet, damit sie meine Freude haben. Und noch einmal findest du es auch in Johannes 15, Vers 11. Halleluja. Okay, wir müssen weitergehen. Ich habe noch einiges vor. Ich hoffe, dass das Tape irgendwie in Zeitlupe läuft oder irgendwie Longplay-Modus. Wo wir schon in Johannes 17 sind, gehen wir noch schnell dahin. Für mein Geschmack ist das eines der stärksten Worte, die mich einladen und die mich motivieren, hineinzukommen in diese Erfahrung der himmlischen Berührung, der Sättigung, der Erfüllung, der Befriedigung, der Lust am Herrn, wie es auch genannt wird in der Bibel an mehreren Stellen. Und es ist so motivierend. Wir können dieses Wort nehmen und wir können es als Grundlage machen unserer Suche nach tieferen Dimensionen in Gott. Johannes 17, Vers 24. Jesus betet hier: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Das bist du und das bin ich. Wo ich bin, damit sie, das bist du und das bin ich, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das sind zwei Wahrheiten, auf die unser Glaube sich gründen kann. Und das erste ist, Jesus hat eine Herrlichkeit. Und das ist sein Wesen, das ist sein wunderbarer Charakter, das ist seine Einzigartigkeit, seine Majestät, seine Reinheit, seine Heiligkeit, seine Demut, seine Schönheit. Es wird Zeit, dass die deutsche Christenheit befreit wird von diesen Ketten und dieser rationalen Anschauung des Glaubens und dass wir hineinkommen in das, was in der Bibel schon lange verankert ist. Gott hat eine Schönheit und wir sind geschaffen, diese Schönheit anzuschauen. Jesaja 33, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Das ist Glaube, aufzuschauen und ihn zu sehen und sich an ihm zu erfreuen. Gott wird verherrlicht von Menschen, die sich an ihm freuen. Halleluja. Das ist unsere schwere Aufgabe. Das ist unser Los. Das ist das Zentrum des Glaubens. Ihn zu suchen, aufzuschauen, ihm zu vertrauen. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte, wenn du schon von Herrlichkeit was gehört hast und das gesehen, Mose betet, lass mich deine Herrlichkeit sehen und dann fängst du auch an, irgendwie sich auf den Weg zu machen und sagst, Gott, ich will auch deine Herrlichkeit sehen. Aber jetzt, mit diesem Vers, sieht die Sache total anders aus. Jetzt beginnt die Suche nicht bei dir und bei deinem kleinen Wunsch, von dem du nicht weißt, ob dir das auch gewährt wird oder nicht, denn du bist ja schließlich nicht Mose. Sondern jetzt nimmt die Sache eine ganz andere Dimension an. Bevor du auf die Idee kamst, dass Gott eine Herrlichkeit hat und dass es wert ist, diese Herrlichkeit zu suchen und dass du, wie Paulus sagt, berufen bist zur Erlangung dieser Herrlichkeit. Lange bevor du überhaupt über Herrlichkeit nachgedacht hast, hat Jesus schon beschlossen, ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst. Jesus will. Jetzt sagt er nur noch, und du? Willst du auch? Ich will, ich habe entschieden, für mich, die Ampel ist grün, du kannst kommen, ich werde es dir zeigen. Das ist nicht eine Sache von Dienstag auf Mittwoch. Wir haben jahrzehntelang im Dreck dieser Welt gelebt, haben unseren Geschmack total verdorben und Gott muss Schritt für Schritt uns wiederherstellen und uns überhaupt auf den Geschmack bringen, dass der Himmel etwas Köstliches ist. Einige von uns hier vorhin, als etwas von dieser wunderbaren Himmelsluft anfing sich zu manifestieren. Sie konnten nicht begreifen, warum ich sage, dass das kostbar ist. Sondern wie ist einfach still, es passiert hier nichts, was ist denn das für ein langweiliges Meeting? Das Herz wird verhärtet durch Sünde. Und wir haben jahrzehntelang tapfer daran gearbeitet, in diesen Zustand zu kommen, in dem wir jetzt sind. Und das geht nicht von einem Tag auf den anderen rückgängig. Es ist ein Prozess. Es ist wie das Abschälen von einer Zwiebel. Schicht um Schicht wird da abgetragen. Aber wir werden immer mehr befähigt, die Herrlichkeit zu genießen. Und wir erkennen, das ist unser Zuhause. Das ist, wofür wir gemacht sind. Und je mehr wir davon nehmen, umso größer wird der Ekel werden vor den früheren Amüsements und Unterhaltungen, die wir uns gegönnt haben. Und wir begreifen das, was Petrus sagt, diese fleischlichen Begierden, sie streiten gegen unsere Seele. Aber wir haben jetzt Frieden bekommen und wir werden noch nicht wieder Dinge zulassen, die da wieder neu einen Krieg entfachen. Wir haben genug Krieg gehabt. Jetzt wollen wir Frieden haben. Und wir enthalten uns dieser Dinge und sagen, hey, ich habe was so viel Schöneres, so viel Befriedigendes und vor allen Dingen vollkommen ohne Nebenwirkungen. Ja, da kann ich doch nicht wieder in diese alten Dinge hinein. Die Herrlichkeit kannst du gefahrlos ohne Befürchtung einer Überdosis nehmen. Und es tut dir gut. Und es bringt dich zufrieden. Es bringt dich in diese Sättigung, in diese Geborgenheit. Du sagst, oh, es ist wunderbar. Es ist so wunderbar. Warum hat mir keiner früher gesagt, dass es das gibt? Halleluja. Jesus will unbedingt, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Warum will er denn das? Weil da ist der Ort der tiefsten und echten Befriedigung. Das ist, was er mit anderen Worten sagte, wer Durst hat, soll kommen und trinken. Das ist genau die gleiche Geschichte. Genau dieses, das ist es. Wer Durst hat, soll kommen und trinken. Und wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird nie wieder dürsten. Nach den Dingen der Welt. Aber paradoxerweise, er wird doch Durst haben nach noch mehr von Gott. Aber sein Verlangen nach den Dingen dieser Welt wird zu Ende kommen und wird sagen, davon brauche ich nichts mehr. Ich durchschaue das, ich sehe das. Das sind angeblich interessante, leckere, lustvolle Angebote. Aber das Kleingedruckte habe ich immer nicht gelesen vorher. Und ich zahle für all diese Dinge einen hohen Preis. Und jetzt habe ich eine Befriedigung ohne Nebenwirkungen. Und das tut mir gut und das baut mich auf und das setzt mich frei und macht mich normal und entschlackt und entkrampft mich und lässt diesen ganzen religiösen Ballast von mir abfallen und ich werde endlich einmal Mensch. Halleluja. Das ist, was die Gegenwart Gottes tut. Halleluja. Jesus sagt, ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst. Und dann gibt es so ganz Fromme, die sagen, ja, ja, später im Himmel, in der Ewigkeit. Dann werden wir ihn sehen. Was sagt Paulus? 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, und bitte, das ist kein Dogma, das ist kein Lehrsatz, das ist kein Gebot, keine Forderung, sondern das beschreibt einfach nur, was zur damaligen Zeit neutestamentlicher Standard war. Er beschreibt einfach nur, wie Christen damals gelebt haben. Wir alle aber schauen Gegenwart. Nicht werden schauen, jetzt hier, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Geist geschieht. Das war das Geheimnis der ersten Christen. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Der Himmel war offen für sie. Und da war nicht diese Trennung zwischen Erde und Himmel, sondern da war eine Möglichkeit, hineinzukommen in das himmlische Heiligtum. Da war eine Möglichkeit, dass der Himmel herabkam, mitten in ihre Versammlungen. Und sie schauten immer wieder, immer wieder, immer wieder. Sie schauten die Herrlichkeit Gottes an und sie wurden verwandelt. Und wurden gesättigt und wurden erfüllt. Das Gleiche beschreibt Petrus mit anderen Worten. Und dann sehen wir gleich, was das beinhaltet, diese Herrlichkeit. 1. Petrus Kapitel 1. Er beschreibt einfach nur, was die Gläubigen gehabt haben. Er redet von der Offenbarung Jesu Christi und dann Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht mit physischen Augen, über den ihr mit unaussprechlicher, unverherrlichter Freude jubelt. Wann warst du zum letzten Mal in einem Gottesdienst, auf den diese Beschreibung zutrifft? Da muss man lange überlegen. Aber das war neutestamentlicher Standard. Petrus hat nicht gesagt, ich als Apostel, ich habe es gesehen, ihr nicht, aber ich hatte spezielle Privilegien. Er sagt, nein, das ist Standard, das habt ihr. Das habt ihr nicht einmal gehabt, sondern das ist, was ihr erlebt. Immer wieder, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und was einmal gewesen ist, kommt wieder. Die Zeit der Wiederherstellung ist nahe. Und Jesus wird nicht vom Himmel wiederkommen, bis die Zeit der Wiederherstellung vollendet ist und alles wiederhergestellt wurde. Alles, was einmal gewesen ist und was verloren gegangen ist. Alle Reichtümer des Hauses Gottes, alle Kostbarkeiten, alles wird wiederhergestellt. Und es kommt nicht auf die Art und Weise zustande, dass wir einfach irgendwie so weiterleben wie bisher und eines Tages beschließt Gott, er wird jetzt seine Herrlichkeit irgendwie kundtun. Sondern wie wir gesehen haben, ganz zu Beginn, die Herrlichkeit kommt und das Volk Gottes reagiert. Steh auf, werde Licht, denn die Herrlichkeit kommt. Auf die angekündigte kommende Herrlichkeit muss das Volk Gottes reagieren. Das heißt, wenn es nicht reagiert, die Herrlichkeit wird kommen, aber sie werden es nicht genießen. Sondern nur die, die den Ruf des Heiligen Geistes gehört haben und die sich vorbereiten. Und die sagen, ich fange an mit Glauben, mit dem Wort Gottes, mit Entschiedenheit, mit Fleiß und mit Eifer. Ich fange an, Gott zu suchen. So, die letzten Minuten, ich weiß nicht, wie viel wir da noch haben, aber kannst du das so abschätzen ungefähr? Ich schätze mal. Okay, danke. Diese Zeit werden wir noch nutzen, um ein bisschen näher anzuschauen, ja, wie sehen wir denn den Herrn? Wie können wir denn lernen zu sehen? Ich sagte schon, da gibt es zwei Arten von Sehen. Da gibt es das Sehen mit den physischen Augen, aber es gibt auch das Sehen mit den geistlichen Augen. Davon redet die Bibel. Und das sind die geistlichen Augen des Herzens. Jeremia 5. Jeremia 5, Vers 21. Verkündet das im Haus Jakob und lasst es hören in Juda. Hört doch, dieses törichte Volk ohne Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Es gibt zwei Arten von Augen, zwei Arten von Ohren. Es gibt die natürlichen Sinne und es gibt die geistlichen Sinne. Und Gott hilft uns, diese geistlichen Sinne zu entwickeln. Und es geschieht durch den Dienst des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist, der uns hörfähig macht, der uns sehfähig macht, der uns tastfähig macht, der uns fähig macht zu schmecken, diesen Wohlgeruch Christi aufzunehmen. Es ist der Heilige Geist, der uns hilft. Und der Heilige Geist tut die Dienste in unserem Leben, von denen wir hören, die wir begehren, weil wir verstehen, dass wir sie brauchen, und wir ihn einladen und ihn bitten und ihn herbeirufen. Er ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Er will gebeten werden. Und wenn wir verstehen, es ist der Heilige Geist, der die Augen des Herzens auftut, dann rufen wir ihn und dann bitten wir ihn, uns zu helfen. Jesus sagt von Laodicea: Ihr seid blind, aber ihr müsst Augensalbe kaufen, damit ihr sehend werdet. Sie waren geistlich blind. Das heißt, geistlich Blinde müssen nicht für immer blind bleiben, sondern sie können sehend werden. Indem wir vom Herrn etwas holen, etwas bekommen. Interessanterweise heißt es da sogar kaufen, wo doch sonst alles im Evangelium umsonst ist. Aber die Augensalbe muss man kaufen. Das heißt, dafür gibt es einen Preis zu bezahlen. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, sonst schaffen wir das nicht mehr hier zu Ende. So, es kommt durch den Heiligen Geist. Johannes 16, Jesus bereitet die Jünger vor auf sein Weggehen, und er tröstet sie. Vers 16, er sagt: Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Wovon sprach er? Er sprach vom Kreuz, er sprach davon, dass er dorthin geht, wo sie nicht hingehen können, und er sprach vom Kommen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus. Vers 22, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Jesus zu sehen durch den Heiligen Geist bedeutet, sich zu freuen. Das ist eine Sache. Ihn zu sehen und sich zu freuen. Jesus ist ein erfreulicher Anblick. Halleluja. Und er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und er tut das, er hilft uns durch den Heiligen Geist. Es ist der Geist der Weisheit, der Geist der Offenbarung. Paulus betet, Epheser 1, 15, für die Gemeinde. Und er betet das nicht einmal, sondern immer wieder, dass ihnen der Geist der Weisheit und der Offenbarung gegeben werde, um Gott zu erkennen. Und dann sagt er, er erleuchte die Augen eures Herzens. Die Augen des Herzens sollen erleuchtet werden, damit wir geistliche Realitäten wahrnehmen. Paulus hat nicht gesagt, ich war 3 Jahre in Ephesus, habe in apostolischer Salbung ihnen das Wort gebracht und ihnen alle Geheimnisse des Reiches Gottes gegeben. Wenn sie es jetzt nicht verstanden haben, dann kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Nein. Er sagt, sie brauchen die apostolische Salbung, sie brauchen die Verkündigung in der Kraft des Heiligen Geistes, aber sie brauchen noch etwas mehr. Sie brauchen Gebet. Und das ist ein Hauptgrund, warum Predigten heutzutage, auch wenn sie richtig und gut sind, so wenig Tiefenwirkung haben, weil wir nehmen diese Dinge nicht und wir beten sie nicht durch. Oder die Predigt geht zu Ende und dann Amen, Tschüss und wir eilen nach Hause. Und Gott steht im Haus und sagt, ich habe geredet und was ist eure Antwort? Aber alle sind schon weg. Und keine Antwort. Aber das Wirken des Heiligen Geistes rastet ein, wenn wir auf das Reden Gottes eine Antwort geben, wenn wir sagen, das habe ich verstanden und das will ich und das will ich nicht und ich brauche Hilfe, um das jetzt zu suchen und ich brauche Hilfe, um das zu lassen. Wenn wir konkrete Antworten geben, das ist mir jetzt wichtig, diesen Weg werde ich jetzt gehen, dann kommt der Heilige Geist und hilft. Und das ist unser Problem hier. Die Predigten werden nicht beantwortet, sie werden nicht durchgebetet. Man beschäftigt sich nicht damit. Man hört ein Ding nach dem anderen. Hunderte und Hunderte von Predigten und alle waren wunderbar und alle waren sehr begeistert und erfreulich. Aber wo sind die Resultate? Wir könnten erstmal Pause machen mit all dem, was wir schon gehört haben in unserem Leben und anfangen, die Dinge durchzugehen, durch unsere Notizen zu gehen. Und die Notizen durchzubeten, das selber zu sehen in unserer eigenen Bibel und dann daraus Gebete machen, daraus das Gebet der Hingabe machen und anfangen, Gott zu suchen auf der Grundlage des Wortes. Das ist, worum es geht. Wir laden den Heiligen Geist ein. Er will eingeladen sein. Paulus betet, dass die Augen des Herzens erleuchtet werden. Das sagt mir, er hat den Glauben. Wenn er für die Gemeinde von Ephesus betet, und ähnliche Gebete hat er auch für Kolosse und für andere gebetet, er hat den Glauben, wenn er betet für sie, dass die Augen des Herzens aufgetan werden, dann wird dieses Gebet beantwortet. Und was passiert? Augen des Herzens werden aufgetan. Das heißt, weiter gedacht, wenn er das nicht betet, dass die Augen des Herzens aufgetan werden, was passiert dann? Dann bleiben sie zu. Und das ist die Erklärung, warum wir so blind sind. Weil wir beten alles Mögliche. Für Omas Dackel und für alles beten wir. Aber wir beten nicht, was die Apostel gebetet haben. Und darum krepelt die Gemeinde und läuft auf Krücken und humpelt und ist so schwach, weil wir nicht diese Dinge beten. Wenn wir anfangen, diese Gebete wie Kolosser 1, 9 folgende, Epheser 1, 15 folgende, wenn wir anfangen, diese Gebete zu beten, dann merken wir, da kommt der Geist des Gebetes, da ist der Heilige Geist drin. Das ist etwas, wo er sagt, jawohl, das will ich tun. Und Offenbarung kommt und Verständnis kommt und Weisheit kommt und Einsicht kommt. Und eine Klarheit über, wie unser Gott ist. Und religiöse Klischees fallen einfach ab. Und wir sehen ihn, wie er wirklich ist. Und ihn zu sehen, wie er wirklich ist, bedeutet, verwandelt zu werden in sein Bild. Halleluja. Halleluja. In 1. Korinther Kapitel 2 sehen wir wieder diesen Geist der Offenbarung. Und er lässt uns das sehen, was man normalerweise nicht sehen kann. Und das heißt hier in Vers 9b, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, weil man kann es nicht mit den Augen sehen, man kann es nicht mit den physischen Ohren hören. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es Offenbarung. Der Heilige Geist offenbart es uns. Denn er erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Heilige Geist weiß, was in Gott ist. Und er ist der, der es holt von Gott, der es holt von Jesus. Und er teilt es uns mit. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist will uns alles zeigen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Und das Erste und Wichtigste, was uns von ihm geschenkt worden ist, ist er selbst. Und das ist das Problem der charismatischen Bewegung in Deutschland. Wir gingen nach Heilung, wir gingen nach Befreiung, wir gingen nach Wohlstand, wir gingen nach dies, wir gingen nach jenes, aber nicht nach dem Herzen Gottes. Und dann begreifen wir etwas über Heilung und machen nur Unsinn damit. Dann begreifen wir was über Befreiung und machen nur Unsinn damit. Weil die Mitte nicht die Mitte ist. Und das Nebensächliche wird das Hauptsächliche und dann kommt alles durcheinander. Und wir verlieren die Klarheit. Und darum wirkt der Heilige Geist und immer mehr Menschen, ich treffe sie überall im Land, die sagen, ich habe hier gesucht, ich habe da gesucht, ich bin mit den Wellen gegangen, ich bin mit dieser Welle gegangen, ich habe das, ich habe jenes, aber jetzt habe ich verstanden, von jetzt bis zum Rest meines Lebens auf der Erde, es geht nur noch um eins, ihn zu erkennen. Wie Paulus. Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte, und das sagt er am Ende seines Dienstes, wo er sein Leben lang Christus gedient hat und ihn verkündigt hat, ihn den Menschen vor Augen gemalt hat und ihn offensichtlich gekannt hat und in seiner Vollmacht gewirkt hat, wie kaum einer sonst. Und er sagt, ich möchte ihn erkennen. Ich möchte ihn erkennen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, die Kraft seiner Auferstehung. Und er sagt, ich achte alles für Dreck. Ich werfe das alles hinter mich, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Das war das Größte, das Kostbarste, das Wichtigste. Und unser Schlingerkurs und hergeworfen von allen möglichen Dingen wird zu Ende gehen, wenn wir unsere Augen auf Jesus fixieren und sagen, ich werde ihn suchen. Ich will ihn kennen. Ich will ein Herz für ihn haben und nichts weiter. das ist, worum es mir geht. Und wir laden den Heiligen Geist an und wir sind im Worte Gottes. Es gibt noch einen anderen ganz wesentlichen Aspekt, den ich aber jetzt aus Zeitgründen nicht noch reinpressen will, weil den will ich ein bisschen mehr entfalten. Das tun wir dann morgen. Also diese satanischen Endzeitaktivitäten müssen etwas warten, weil wir noch mehr uns mit dem Heiligen Geist und wie er uns sehfähig machen will und wird beschäftigen. Lass uns ihn jetzt einladen. Manche Menschen haben große Angst davor, den Heiligen Geist einzuladen. Paulus hatte das nicht. Er sagte, hab Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Und diese Gemeinschaft, das ist dieses Wort geben und nehmen, ein Austausch, ein Hin und ein Her. Und wenn der Heilige Geist dein Lehrer ist, was für ein Lehrer wird er sein, wenn du nicht einmal ihm eine Frage stellen darfst? Wenn du nicht mal ihm bitten kannst, bitte nicht so schnell, kann ich das nochmal in Ruhe erklärt bekommen? Ich bin nicht so von der schnellen Sorte. Wenn der Lehrer sagt, pst, nicht reden, ich halte Vorträge, du zuhören, ich Chef, du nix, ja, das ist doch nicht Gemeinschaft. Ja? Das ist nicht Gemeinschaft, sondern Gemeinschaft ist ein Geben und Nehmen und eine Beziehung und eine Freundschaft. Wir laden ihn jetzt ein. Ich möchte dich ermutigen, dass du sprichst mit dem Heiligen Geist und dass du ihm sagst, ohne deine Hilfe bin ich nicht imstande, diese Herrlichkeit zu sehen. Aber ich habe begriffen auf neue oder klare Weise, du willst, dass ich diese Herrlichkeit sehe. Du willst das. Und jetzt ziehe ich nach und sage, ich will, was du willst. Und wer kann dann das noch verhindern? Wer kann dann noch dazwischen gehen? Niemand. Wenn wir mit Gott übereinstimmen, es wird kommen. Früher oder später, es wird kommen. Ich sage nicht, dass in den nächsten 2 Tagen alles anders wird. Ich sage, hier ist eine Spur, das ist wie eine Goldader. Und der gehst du nach. Der gräbst du nach. Und wir sehen uns 1-2 Jahre später wieder und sagst, da habe ich begonnen damals. Ich habe mich festgelegt, ich fange an, das Angesicht Gottes zu suchen. Ich will die Herrlichkeit Jesu sehen. Und seitdem ist 1, 2 oder 5 Jahre vergangen. Aber seitdem mein Leben ist so reich geworden, ist so verändert worden. Und ich will nie wieder in diese flachen Gewässer zurück. Ich will hinein in die Tiefe. Amen. O Vater, wir danken dir so sehr, dass du die Quelle unserer Erfrischung und Sättigung und Freude bist. Du bist ein Gott von Freude und du hast Freude in deinem Herzen, wenn du an uns denkst. Mach's mal persönlich. Du hast Freude in deinem Herzen, wenn du an mich denkst. Ich wähle das zu glauben. Ich rebelliere gegen diese Ablehnung, gegen diese Scham, gegen diese Selbstverurteilung. Ich breche das und sage, mein Gott hat Freude, wenn er an mich denkt. Er empfängt mich mit offenen Armen. Er stößt mich nicht weg. Sondern sagt, egal wo du herkommst, und kommst du auch von den Schweinen, komm zu mir, komm an mein Herz, komm an meine Brust. Vater, wir sagen, was du sagst. Du hast Freude in deinem Herzen über deine Kinder. Du genießt uns. Und weil du weißt, wo wir herkommen, und wie misstrauisch und verwundet und enttäuscht wir durch dieses Leben gehumpelt sind, du hast uns den Helfer gegeben, den Heiligen Geist. Und der wird uns sehfähig machen. Der wird uns helfen, zu sehen, was wir so dringend sehen müssen. Das Leuchten auf deinem Angesicht. Danke, Heiliger Geist. Wunderbarer, Heiliger Geist. Mein Helfer, mein Lehrer, der du mich in alle Wahrheit hineinführst, in den Genuss, in die Sicherheit. In die Gewissheit der Wahrheit hineinführst. Ich danke dir. Und ich lade dich neu ein in mein Leben. Sei mein Helfer. Ich will mich demütigen und ich will sagen, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht alleine. Mein Intellekt kann die Bibel durchforschen, aber wird die Schönheit meines Gottes nie sehen. Ich brauche dich. Tu mir die blinden Augen auf. Öffne mir das Herz. komm mit Weisheit und mit Offenbarung und zeige mir die Schönheit meines Gottes, dass ich ein Anbeter werde, dass mein Herz mit Freude und Zuversicht und Dankbarkeit an ihn denkt und an ihm hängt. Und ich wähle zu glauben, dass es Erfrischungen und Sättigungen und Lust in Gott gibt, die schöner und tiefer und bleibender und reiner und erfüllender sind als irgendetwas, was diese Welt und dieses Leben mir bieten kann. Danke für all die schönen, legitimen Genüsse, wie gutes Essen oder wie guten Sex in der Ehe. Aber was du bietest, direkt von dir, übersteigt das alles. Danke. Ich werde das glauben. Ich werde da hineingehen. Ich werde in diese Sättigung kommen und ich werde erwachen und mich freuen an deinem Bild. Heiliger Geist, wir gehen an deine Hand. Wir lassen uns leiten in unserem Bibelstudium, in unserem Gebet, in unserer Anbetung, in unserem Warten. Du wirst uns Schritt für Schritt die Augen auftun und du wirst uns hineinführen in diesen Strom der Wonne, in diesen Strom der Liebeslust. Heiliger Geist, dafür bist du gegeben, uns die Herrlichkeit zu zeigen und uns zu verwandeln in dieses Bild. Danke.